wenn das nachgewiesen wurde, dass wir dann natürlich eine gewisse Spannung zwischen Berlin und Kiew erzeugen. Weil dann wird es heißen, Deutschland ist der größte Unterstützer Ukraines nach den Vereinigten Staaten. Und dann hat Ukraine diese strategische Infrastruktur, die Deutschland auch sehr gut gedient hat, in die Luft gesprengt.
Eigentlich wollte ich nach Tagen der Außenpolitik, nach unserer irren Reise durch die USA und die Ukraine mal wieder über Innenpolitik sprechen. Aber es sind wieder Dinge passiert, und wir müssen über Außenpolitik sprechen, zumindest indirekt. Denn das Erste, da geht's auch um Deutschland. Denn im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord Stream Pipelines im September 2022 hat die Bundesanwaltschaft in Italien einen tatverdächtigen Ukrainer festnehmen lassen. Und die Karlsruher Behörde wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Der Beschuldigte soll jetzt überstellt werden, sitzt momentan in Haft in Rimini an der Adriaküste. Und dann gibt es einen Tweet von US-Präsident Donald Trump. Und da fragt man sich, wo führt das alles nur hin? An einem Tag so, am nächsten wieder so. Auf jeden Fall sagt Trump jetzt wörtlich bei True Social: Es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen. Das ist wie bei einer großartigen Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber keine Offensive spielen darf. Es gibt keine Chance zu gewinnen. So ist es auch mit der Ukraine und Russland. Trump weiter: Der korrupte und grob inkompetente Joe Biden ließ die Ukraine nicht zurückschlagen, sondern nur verteidigen. Wie hat das funktioniert? Ungeachtet dessen ist dies ein Krieg, der niemals passiert wäre, wenn ich Präsident gewesen wäre. Null Chance, interessante Zeiten voraus. Also, Trump deutet hier an, dass nachdem Putin alle Absagen erteilt hat zu möglichen Treffen und auch alle Dinge ausgeschlagen hat, die so auf dem Tisch lagen, zumindest vorerst, offenbar denkt er drüber nach, Waffen vielleicht, noch größere Waffen an die Ukraine zu liefern. Über diese beiden Themen müssen wir sprechen. Und da gibt's einen, der sich ganz besonders auskennt mit beidem, war hier schon mehrfach als Podcast-Gast zu Gast, Bojan Paczewski vom Wall Street Journal. Er kennt sich aus im Trump-Lager und er kennt sich ganz besonders auch aus mit Nord Stream und vor allem mit der Sprengung, denn er hatte damals enthüllt, dass Ukrainer hinter dieser Sprengung stecken. Hallo Bojan.
Hallo Paule.
Bojan, du hast auch heute im Journal über das geschrieben, was jetzt passiert ist, nämlich die Festnahme in Italien. Jetzt hatte man doch gedacht, die deutschen Behörden würden die nie mehr bekommen, weil die alle längst wieder in der Ukraine sind und sich dort versteckt halten. Wer ist da festgenommen worden und was hat der in Italien gemacht und wie hängt das alles zusammen?
Ja, also erstmals ist das ein Riesenerfolg für die deutschen Ermittlungsbehörden. Ich glaube, in dem Fall war das die Bundespolizei, die diesen Arrest erwirkt hat. Die haben lange gewartet, die waren sehr geduldig, sehr methodisch und hat sich gelohnt. Also einer der Verdächtigen hat Ukraine verlassen, ist mit dem Auto gefahren, samt Familie, also Frau und zwei Kinder. Erstmal nach Krakau in Polen, wo sein Sohn jetzt bald anfangen werde zu studieren. Und von dort sind sie in so einem Kurzurlaub nach Italien gefahren. Und als sie in Italien reingekommen sind, haben die Deutschen irgendwie festgestellt, dass sie physisch da seien, laut dem, was die italienischen Behörden gesagt haben. Die haben gesagt, die Deutschen haben uns benachrichtigt, dass er auf italienischem Territorium sich befindet. Die haben dann sofort am 18. August einen europäischen Haftbefehl erteilt. Der Mann ist am 20. gegen Mitternacht verhaftet worden, das war Mittwoch, in so einem kleinen Dorf an der Adriaküste, in der Nähe von Rimini.
Wieso fährt so jemand in den Badeurlaub nach Rimini, wenn er doch weiß, dass er gesucht wird? Wie sicher hat er sich gefühlt?
Ich glaube, die Gründe, die dazu geführt haben, dass er und seine Kameraden die Pipeline in die Luft gesprengt haben, so quasi eigenhändig mit so einem kleinen Segelboot in ganz gefährlichen Umständen, die gleichen Charaktereigenschaften haben wahrscheinlich dazu geführt, dass er jetzt verhaftet wird. Also was du sagst, ist logisch. Der hätte sich besser überlegen können, ob er mit seinem eigenen Reisepass fährt ins Ausland. Und der hat ja seinen eigenen Reisepass verwendet bei einem Check-in dort in der Nähe von Rimini. Und das Check-in-System ist verbunden mit einem Polizeisystem. Und wenn jemand, der polizeilich gesucht wird, eincheckt in so einem Hotel, wird die Polizei sofort alarmiert und binnen Minuten sind die Carabinieri, also das ist die italienische Gendarmerie, die sind geschickt worden zu diesem Bungalow, wo der mit der Familie dann geschlafen hat, um ihn zu verhaften. Also der hat mit seinem eigenen Reisepass das Ganze erledigt und das war der Trigger sozusagen. Also man würde sich das anders vorstellen von solchen Leuten, die solche Operationen durchführen, aber offenbar war das dem so, dass er relativ unbekümmert durch Europa gereist ist und dann eben verhaftet wurde.
Julian, ich habe es am Anfang gesagt, du hast ganz viel über die Pipeline geschrieben im Wall Street Journal. Du hast damals die Enthüllung exklusiv gehabt, dass du belegen konntest, dass diese Ukrainer oder mehrere Ukrainer dahinter stecken. Du hast oder schreibst gerade auch an einem Buch über die Sprengung der Pipeline. Was weißt du über den Mann, der jetzt dort festgenommen wurde? Inwieweit war der beteiligt? Was hat er gemacht bei der Mission? Und vielleicht müssen wir kurz unseren Zuhörern nochmal erklären, zumindest kurz, wie genau diese Sprengung ablief. Also wie viel waren da insgesamt beteiligt? Aber erstmal zu ihm selbst. Welche Rolle hat er da gespielt?
Erstmal zu dem Verdächtigen, der verhaftet wurde in der Nähe von Rimini. Der ist 49 Jahre alt. Der ist ein Kapitän der Ukraine. Streitkräften gewesen zum Zeitpunkt der Sprengung. Davor hat er gedient bei der SBU, das ist der große Geheimdienst Ukraines. Also der ist quasi ein Geheimdienst- und Armee-Veteran. Jetzt ist er in Pension gegangen, jetzt ist er nicht mehr aktiver Soldat, aber zum Zeit der Sprengung war er. Der hat am Anfang des Krieges ist einer Spezialeinheit beigetreten, hat sich freiwillig gemeldet, als Mann mit langjähriger Kampferfahrung und geheimdienstliche Erfahrung und so Waffen erprobt und so weiter, hat sich freiwillig gemeldet und dann hat ja auch in dem Schlacht um Kiew gekämpft. Die Schlacht, wie du genannt ganz genau weißt, du warst ja dort währenddessen, die Schlacht war ja erfolgreich, die haben die Attacke von Russland abwenden können. Der war einer der Offiziere, der dazu beigetragen hat. Der hat eine kleine Kompanie unter sich gehabt. Die sind hauptsächlich mit Luftverteidigung dann. Die haben hauptsächlich Luftverteidigung gemacht und die größere Einheit, der er untergestellt war, war eben diese große Spezialeinheit, aus der dann auch andere Mitglieder des Nord Stream Kommandos rekrutiert wurden später, so Ende April, Anfang Mai. Im Jahre 2022. Also was ist dann passiert? Wie ist das passiert mit dem Anschlag? Das war eine Gruppe innerhalb dieser Spezialeinheit. Das sind eine Gruppe von sehr erfahrenen Offizieren. Das sind Geheimdienstoffiziere und Militäroffiziere. Die haben dann eine Liste von sehr wagemutigen Plänen gemacht. Also Dinge, die man zerstören will, Dinge, die man angreifen soll. Also russische Assets sozusagen im Russland, aber auch im Ausland, in Europa. Und die Wahl ist auf die Pipeline Nord Stream gefallen, weil die dachten damals, dass die Pipeline war zwar inaktiv, weil Putin hat ja bekanntlich dann den Hahn zugedreht. Und die glaubten aber, das sei temporär, weil die haben ja gesehen, wie in der Ära Merkel Gas da geflossen ist, wie abhängig Deutschland und Europa vom russischen Gas geworden ist. Und vor allem, die haben das gesehen einfach als eine Einnahmequelle für den Wladimir Putin und seine Kriegsmaschine. Um zu verhindern, dass die Pipeline je wieder aktiv wird, haben sie sich entschieden, sie in die Luft zu sprengen. Und weil sie kein Geld zur Verfügung hätten oder keine großen Ressourcen, haben sie sich entschieden, das eigenhändig zu machen mit einem Kommando von Taucher und Soldaten. Sie könnten keine Militärtaucher finden zu dem Zeitpunkt, die unter 80 Meter tauchen können. Das ist eine sehr schwere Disziplin beim Tiefseetauchen. Da können nur die wenigsten bis 40 Meter geht's irgendwie mit den Hobbytauchern, obwohl das auch schon eine Herausforderung ist, 40 Meter. Unter 40 Meter, die Leute, die das können, nennen sich dann technische Taucher und die müssen so eine sehr besondere Mischung von Gasen einatmen. Nicht nur, also die normale Luft, die wir hier atmen auf der Erde, ist da unten toxisch, wird sie toxisch. Also das sind ganz speziell ausgebildete Leute, solche Soldaten gab es nicht zu dem Zeitpunkt, weil das war ja Mai, das war Höhepunkt der Invasion. Und sie haben eben Zivilisten rekrutiert, also Taucher, die das können. Die Taucher sind eingenommen worden, sind penibel irgendwie psychologisch und anders und untersucht worden, getestet worden und dann sind sie halt eingenommen worden in diese Einheit, die sie quasi auch zum Soldaten geworden und sind dann nach Polen und von Polen nach Deutschland und in Deutschland haben sie eine Yacht angemietet, die nennt sich Andromeda in Rostock, in eine Marine in der Nähe von Rostock, Hohe Düne nennt sie sich. Und von dort sind sie gesegelt. Die haben dann die Zivilisten, die Taucher haben dann Minen gelegt auf alle Pipelines. Es gibt insgesamt, also das sind im Grunde genommen zwei Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Nord Stream 1 ist 2012, glaube ich, eröffnet worden in Anwesenheit von Frau. Nord Stream 2 ist fertiggestellt Dezember 21, aber ist nie in Betrieb genommen worden, weil eben Putin Ukraine angegriffen hat.
So, dann haben Sie es tatsächlich geschafft, diese Pipeline in die Luft zu sprengen. Zunächst ging der Verdacht in Richtung Russland. Das drehte sich dann über die Monate.
Es gab nie Verdacht Richtung Russland. Es gab Briefings, die von einem Verdacht Richtung Russland gesprochen haben. Da werde ich in meinem Buch auch schön beschreiben, das war ein bisschen unehrlich von den Leuten, die das gebrieft haben, weil zu keinem Zeitpunkt hat je jemand geglaubt bei der Bundespolizei oder sonst wo, dass Russland dahinter steckt.
Aber es gab verschiedene Berichte in anderen Medien, die in diese Richtung gehen. Es war auf jeden Fall Verwirrung. Und dann warst du der Erste, der nachweisen konnte mit konkreten Gesprächen, du hast ganz tief recherchiert, dass eben Ukrainer dahinter stecken. Unklar ist bis heute, inwieweit wer informiert war darüber, ob Präsident Zelensky davon wusste oder nicht, was mit dem General ist, was das Militär wusste. Aber die Tatsache, Bojan, dass jetzt jemand festgenommen wurde, was ich immer noch irre finde, dass man mit seinem eigenen Pass dann in Rimini eincheckt, also wie sicher man sich offenbar oder dieser Mann sich gefühlt hat. Was bedeutet das jetzt auch politisch zwischen Deutschland und Kiew? Wird sich da irgendwie eine Krise entwickeln? Wird jetzt der Bundeskanzler da offiziell Stellung nehmen? Was wird Präsident Zelensky machen? Also wie schätzt du das ein?
Naja, weißt du, ich bin kein Nostradamus. Ich kann nicht voraussehen, wie der Kanzler reagieren wird. Ich glaube nicht, dass er unbedingt das machen wollen würde. Der ist ja bekanntlich, der Kanzler Merz ist ein großer Unterstützer der Ukraine. Der macht jetzt extreme Bemühungen in den letzten Monaten und ganz besonders in den letzten zwei Wochen, um gegen Putins Diplomatie zu steuern und Trumps Gnade für sich zu gewinnen und Ukraine zu helfen. Der schickt ja Geld, der schickt Waffen Richtung Ukraine. Der bildet hier Soldaten aus, Deutschland bildet Soldaten aus. Es wird ganz, ganz schwierig für den Kanzler jetzt öffentlich in der Sache zu agieren. Aber natürlich, wir werden sehen, was da passiert. Wichtig ist, dass der Mann, der verhaftet wurde, der Kommandant des Bootes war, also die Crew auf diesem Boot Andromeda, der war der Chef davon, der ist selber kein Taucher gewesen, sondern als Militäroffizier, der war der höchstrangige Offizier am Boot. Es gab noch zwei andere Soldaten. Der war einfach der Kommandant, also das ist sozusagen der große Fisch auf dem Boot. Und dass das den Deutschen gelungen ist, jetzt den zu schnappen, ist natürlich eine riesige Bewegung in diesem Fall. Die ermitteln schon fast 3 Jahre.
Aber was ist denn, Bojan, wenn der Mann, der dann nach Deutschland überstellt wird, wenn er dann in Befragung das tatsächlich gestehen sollte, was dort passiert ist? Oder
was ich nicht glaube.
Ja, was du nicht glaubst, ne? Aber wenn man
ist schon eine sehr harte Nuss, der Typ, den sie erwischt haben. Also
kennst du ihn?
Also ich kann jetzt nicht viel mehr sagen als das, was ich im Artikel geschrieben habe. Du kannst den Artikel verlinken vielleicht.
Machen wir.
Aber meines Erachtens oder meines Wissens, nach meiner Berichterstattung ist schon eine harte Nuss. Allerdings hat er 2 minderjährige Kinder und einen Sohn, der gerade 18 geboren ist. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert.
Was wäre, wenn Deutschland oder wenn man nachweisen kann, dass die Ukraine dahinter steht, beziehungsweise diese Ukrainer dahinter stehen. Was würde das bedeuten?
Wenn das nachgewiesen würde, dass wir dann natürlich eine gewisse Spannung zwischen Berlin und Kiew erzeugen, weil dann wird es heißen, Deutschland ist der größte Unterstützer Ukraines nach den Vereinigten Staaten. Und dann hat Ukraine diese strategische Infrastruktur, die Deutschland auch sehr gut gedient hat, in die Luft gesprengt. Also das wird natürlich schwierig zu erklären. Allerdings glaube ich auch, dass es relativ viel Zeit seitdem vergangen ist. Die Menschen haben einfach akzeptiert. Also in der deutschen Öffentlichkeit war diese Debatte schon letztes Jahr sehr hochgekocht. Also ich glaube nicht, dass das jemand jetzt überrascht wird, wenn tatsächlich es sich herausstellen würde, dass Ukraine dahinter stecken. Und ich meine jetzt ganz offiziell. Und ich erwarte nicht, dass es was Großartiges hier passiert oder dass sich die Politik ändert. Die Politik der Bundesregierung gegen Ukraine. Das glaube ich kaum. Was ich annehme, ist, dass die Oppositionsparteien, vielleicht die AfD, vielleicht die Linke, das für sich irgendwie zu benutzen werden wissen, um die Regierung zu kritisieren, um Ausschüsse anzufordern und so weiter und so fort. Also ja, für den Kanzler wird es sicherlich nicht einfacher und für die deutsche Regierung insgesamt wird es natürlich ein schwieriger Spagat werden, keine Frage.
Hochspannend, was du dort recherchiert hast. Und wenn dein Buch rauskommt, wenn wir wissen, wann es erscheinen wird, werden wir es hier natürlich auch unseren Hörern mitteilen. Denn das sind wirklich einzigartige Erkenntnisse über die Sprengung von Nord Stream. Und wir werden natürlich auch nochmal hier den ersten Artikel verlinken. Ein anderes Thema, über das du auch sehr viel recherchiert hast in den letzten 2 Wochen. Wir haben immer wieder auch Kontakt gehabt in den letzten Tagen, als ich in den USA war und du auch aus Deutschland recherchiert hast, zusammen mit deinen Kollegen vom Journal, zu den Verhandlungen zwischen Alaska, Putin und Trump und dann DC, wo Zelensky und alle oder sehr viele EU-Regierungschefs dort waren, wo es dann so ein bisschen Hoffnung gab, dass sich was bewegt in Richtung bilaterales Treffen zwischen Putin und Zelensky, aber sich schon angedeutet hat, relativ schnell danach, dass die Russen zu nichts bereit scheinen, zumindest jetzt nicht, kein Treffen. Sie haben auch gesagt, sie wollen keine NATO-Truppen, keine westlichen Truppen zu irgendwelchen Sicherheitsgarantien. Sie haben sich eigentlich gegen alles gestellt, was Donald Trump so wollte. Und jetzt gab es die Antwort, zumindest bei True Social. Was ist da passiert?
Also offenbar hat Trump schon wieder das Geduld verloren. Der hat implizit dem Putin gedroht.
Ich lese nochmal vor. Also er hat gesagt, es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen. Das ist wie einer bei einer großartigen Sportmannschaft, der eine fantastische Verteidigung hat, aber keine Offensive spielen darf. Es gibt keine Chance zu gewinnen. So ist es auch mit der Ukraine und Russland. Und dann weiter, dass man eben nicht nur verteidigen, sondern auch zurückschlagen müsse, sinngemäß. Und das sei niemals passiert und jetzt seien interessante Zeiten voraus. Also das kann alles und nichts wieder bedeuten, Bojan, aber er deutet ja zumindest an, dass man der Ukraine helfen könnte, besser anzugreifen und damit Russland anzugreifen.
Eben, ganz
Russland.
So, wie du sagst, also es gab ja die Debatte schon, es gibt die Debatte schon ewig, dass die Ukraine fordern von den Amerikanern Langstreckenwaffen, damit sie sich besser verteidigen können, aber damit sie auch agieren können innerhalb Russland. Also bisher agieren sie mit ihren Drohnen. Sie haben sehr gute Langstreckendrohnen, aber amerikanische Raketen wären schon eine ganz andere Nummer. Die verlangen das schon ewig. Die Amerikaner geben das nicht her. Die Biden-Regierung wollte das nicht. Die Trump-Regierung wollte das nicht. Jetzt scheint es so zu sein, dass der Trump andeuten will, wenn das so weitergeht mit den Verhandlungen, Ergo, wenn er gar nichts bekommt von Putin, dann vielleicht gibt er den Ukrainer neue Waffen, mit denen die Russland direkt angreifen könnten. Das ist der sozusagen die Message, die manche interpretiert haben, herausinterpretiert haben aus diesem Posting. Aber man weiß ja man ja nie. Natürlich, es ist ja auch so, dass die Ukrainer schon lange Russland angreifen, aber eben mit eigenen Waffen. Und wenn sie jetzt besser vorbereitet wären für sowas, würde sich die Situation für die Russen auch ändern, im Sinne von die ganzen logistischen Ketten unterbrochen, die notwendig sind, um den Kampf an die Front heranzutragen.
Was ist da aus deiner Sicht passiert? Du bist auch gut verdrahtet in Russland. Du berichtest immer wieder über das, was auch dort hinter den Kulissen passiert. Also mein Eindruck war, gerade in den letzten Tagen, auch wenn ich mit Quellen gesprochen habe, dass Putin zu nichts von alledem bereit ist und das, was wir immer wieder gesagt haben, eben sagt, er will seine Kriegsziele erfüllen und wir sehen, dass er darauf beharrt, nämlich die Ukraine soll sich komplett aus dem Donbass zurückziehen, dafür dann einen Waffenstillstand in den anderen Regionen, also Saporischschja und Cherson an der Kampflinie, wo sie jetzt sind. Gleichzeitig fordert Russland, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird und auch keine westlichen Truppen für Sicherheitsgarantien. Aus Sicht der Ukraine und auch aus der Sicht des Westens, beziehungsweise insbesondere Europas, sind das Bedingungen, die nicht annehmbar sind. Was ich mich gefragt habe, als ich jetzt diese letzte Reaktion wahrgenommen habe von Putin und auch das, was Trump gemacht hat. Putin ist ja jemand, der sehr strategisch, sehr taktisch normalerweise vorgeht. Warum, wenn er zu gar nichts bereit ist, ist er überhaupt nach Alaska geflogen, habe ich mich gefragt. Oder dachte er, dass er das Zweiertreffen bekommt, was er nicht bekommen hat und Trump noch mehr auf seine Seite ziehen würde?
Das fragst du dich und das fragen sich ja viele. Es fragen sich ja viele in der amerikanischen Regierung, es fragen sich viele in der deutschen Regierung und anderswo. Ich glaube, das war eine taktische Geschichte. Der ist ein großer Taktiker und kein schlechter Stratege manchmal, der Putin. Und die Lage vor dem Gipfel in Alaska war so, Trump hat gedroht mit schwersten Sanktionen gegen Russland und gegen Länder, die russisches Öl und Gas kaufen. Und Öl und Gas sind bekanntlich sehr wichtige Einnahmequellen für Putin und seine Kriegsmaschine. Spezifisch hat er angekündigt, Sanktionen oder Zölle gegen Indien. Und Indien ist eine der größten, so ein Land, der wirklich enorm viel Öl aus Russland kauft und nicht nur kauft, sondern verarbeitet und dann weiterverkauft, inklusive, glaube ich, an Europa und teilweise an Deutschland. Das nennt sich hierzulande Diesel aus Indien. Und insofern war die Lage schwierig für Putin. Der wollte das offenbar vermeiden. Und dann hat er dieses Zugeständnis gemacht, dass er zu dem Gipfel kommt. Ist wichtig auch, dass wir uns erinnern, der hat einen Gipfel schon abgelehnt, mindestens einen, von dem wir wissen, weil als die Ukrainer auf niedrigem Ebene sich mit den Russen in Istanbul getroffen haben, hat der Trump ganz öffentlich gesagt, wenn der Putin nach Istanbul kommt, dann komme ich vielleicht auch. Dann treffen wir uns alle und Putin hat das abgelehnt. Dieses Mal hat er nicht abgelehnt, haben sie sich in Alaska getroffen. Das ist ein bisschen schlecht berichtet worden von diesem Treffen, finde ich, hier in Deutschland zumindest. Ich bin jetzt momentan nicht mehr in Deutschland, aber es war einfach so, dass es gab zwei Teile geplant. Ja, ein bilaterales Treffen zwischen den beiden Präsidenten, Trump und Putin.
Und dann das Mittagessen, was sie dann abgesagt haben.
Und dann ein Mittagessen und ein Riesentreffen von alle Schlüsselminister, Geheimdienstchefs, Verhandler, Geschäftsleute und so weiter. Und das hätte dann erst später kommen, aber das war quasi 80% des Gipfels, ja, dass diese Leute miteinander alles besprechen, inklusive Sanktionen gegen Russland oder wie man sie weg tut, inklusive wirtschaftliche Zusammenarbeit, inklusive Ukraine und so weiter und so fort, inklusive bilaterale Sachen, enorm wichtige bilaterale Sachen waren da zu besprechen zwischen den beiden Geheimdienstchefs, der Chef der CIA, Radcliffe, und der Chef der FSB, Bortnikow. Das ist gar nicht zustande gekommen. Schon im Flugzeug, bei der Landung, kurz vor der Landung, hat Trump das bilaterale Treffen gecancelt. Dann gab es plötzlich ein trilaterales Treffen zwischen ihm, Putin, deren Außenminister Lavrov und Rubio und
Witkow war auch noch dabei und
eben
weitere
Witkow,
russische Berater.
Der Handler war dabei. Der russische, also der außenpolitische Berater Ushakov von Putin war dabei. Nach dem Treffen sind sie alle nach Hause gegangen. Also die ganzen Minister, der ganze Tross, der ganze Hofstaat ist umsonst gekommen.
Also was du sagen willst, ist, dass schon da eigentlich die Zeichen
nicht... Da ist irgendwas
schiefgelaufen
bei dem Treffen, weil schon dem nicht so, das, wie er sich
weil du,
erwünscht
Florian,
hat.
Weil du die Berichterstattung ansprichst, muss ich zur Ehrenrettung sagen, da ist was schiefgelaufen, war genau unsere Überschrift bei Bild.
Nein, du hast immer...
Spaß beiseite.
Also was passiert ist, ist ja relativ einfach. Der Trump hat gesagt, es kommt zu einer Waffenruhe, ja, zu einer Feuerpause zumindest, ja. Und Putin hat offenbar schon im Voraus, also kurz vor dem Treffen, irgendwie signalisiert, nee, Waffenruhe wird es keine geben. Und da hat, glaube ich, Trump eben reagiert, wie er reagiert hat, weil der wollte unbedingt diese Waffenruhe haben, die er nicht bekommen hat.
Aber danach ist ja noch was passiert. Dann gab es das Treffen in Washington D.C., über das wir hier viel berichtet haben und drüber gesprochen haben, mit den EU-Regierungschefs, mit Mark Rutte, NATO-Generalsekretär Ursula von der Leyen und Zelensky und Trump natürlich. So, und bei diesem Treffen, da hatten die Ukrainer vorher große Sorgen, große Angst, die Europäer auch. Das lief dann besser als geplant, optisch jedenfalls. Und auch, wenn man hinterher mit ihnen gesprochen hat, waren die Ukrainer sehr zufrieden und die Europäer eigentlich auch, aber immer mit der Vorsicht, naja, was wird Trump jetzt als nächstes tun und können wir dem irgendwie vertrauen? Und es gab ja in dem Treffen mit den Europäern und Zelensky diesen Anruf von Donald Trump bei Wladimir Putin, also mitten in dem Treffen. Und er hat dann Putin angerufen, die anderen Regierungschefs waren dann schon im Oval Office und haben gewartet. Und dann kam er raus und hat von diesem Anruf berichtet. Und dann gab es unterschiedliche Interpretationen des Anrufs. Auf jeden Fall hieß es dann plötzlich, Putin sei bereit, Zelensky zu treffen. Also ein bilaterales Treffen. Das haben aber die Russen entweder bei dem Telefonat gar nicht gesagt oder sie haben es hinterher zurückgenommen. Was ist da passiert?
Das wissen wir eben nicht, weil Trump ist ja beim Gipfel in Washington im Weißen Haus rausgegangen, um mit dem Putin zu telefonieren. Also das war keine mit dabei von den Europäern. Und dann im Nachhinein hat er denen erzählt, was da gesagt wurde. Und er hat signalisiert, dass der Putin für ein bilaterales Treffen zwischen ihm und Zelensky bereit wäre und dann ein trilaterales Treffen später. Und dann ein paar Tage davor, genau gesagt am Mittwoch gestern, hat eben der Lavrov, der Außenminister von der Russischen Föderation, klipp und klar gesagt in einer sehr langen und deutlichen Pressekonferenz, dass es eben zu keinem Treffen kommt, ist zu früh. Man muss zuerst alles ausarbeiten. Dann hat er gesagt, im Grunde genommen hat er alle russische ganz bekannten Anforderungen schon wieder wiederholt und war relativ klar, dass nichts von dem, was Trump den Europäern erzählt habe, von Russland eigentlich akzeptiert wurde. Und zwar, dass die bereit seien für eine richtige Verhandlung, für ein Treffen, dass die überhaupt bereit sind, diesen maximalistischen Förderungen abzugeben. Eine davon ist, dass die ukrainische Armee quasi, also die Macht der ukrainischen Armee begrenzt wird, dass überhaupt keine Sicherheitsgarantien, die ausländische Truppen in Ukraine beinhalten, akzeptiert werden. Und das ist eben ein Hauptproblem aus Sicht der Europäer und Ukraine und jetzt auch Amerika, weil der Trump hat eben gesagt, Putin hat doch akzeptiert, dass westliche Truppen als Friedensgarantie nach dem Krieg, nach dem ganzen Deal in Ukraine stationiert werden dürfen. Als sogenannte Friedenstruppe, also Peacekeepers, wie sie sich dies auf Englisch nennen. Das hat der Lavrov auch dementiert, hat alles im Grunde genommen dementiert, was vorhin gesagt wurde. Und daher ist offenbar Trump wieder ein bisschen nervöser geworden und hat in die Welt diese Nachricht gesetzt heute. Und man muss auch sagen, seine Lieblingszeitung, die New York Post, die ist so etwa wie die Bild von die Bildzeitung von New York, der liest sie jeden Tag, glaube ich. Und auf der Titelseite heute gab es ein Bild von Putin und da stand sozusagen Machtdruck auf Putin, ja. Und hat er auch gemacht irgendwie, ja, ob jetzt in Verbindung mit der Titelseite oder nicht, aber jedenfalls nach der Pressekonferenz von Lavrov, wo alles Mögliche demontiert wurde und wo es eigentlich klar geworden ist, dass die Russen bleiben bei ihren eigenen roten Linie, es sei denn bei diesen zwei Regionen, also da haben sie sich wesentlich bewegt, bei im Region Kherson und Region Saporizhia wollen sie jetzt nicht mehr ganz haben, sondern die würden dann bleiben dort, wo die Frontlinie verläuft. Aber in alle anderen Regionen, inklusive Donetsk eigentlich, wollen sie für sich haben und die wollen, dass die Ukrainer quasi das kampflos an Russland übergeben.
Besonders spannend ist ja die Frage des Hintergrunds. Also Lavrov, klare Aussagen, auch vorher Uschakow. Das Öffentliche, was direkt nach dem Gipfel in Washington D.C. kam, war auch schon sehr verhalten. Und dann, wie es immer im Kreml ist, braucht man so ein paar Tage offenbar, um sich eine taktische Linie dort zu geben. Und jetzt die Komplettabsage. Erst einmal ist ja spannend, hat Trump möglicherweise falsch verstanden, wozu Putin bereit ist? Oder hat Trump die Europäer und die Öffentlichkeit angelogen, um irgendwie Druck auf Russland zu machen? Weil dieser Komplettwiderspruch Russlands gegenüber dem ist ja schon erstaunlich, oder? Weil wenn Putin zu dem bereit gewesen wäre, was Trump gesagt hat, dann wäre es ja noch einmal ein besonderer Affront, jetzt zu sagen, nein, wir machen auch kein bilaterales Treffen mit Zelensky, weil die Russen bzw. Putin wissen doch ganz genau, zu was das eben führen könnte. Bislang ist es nur ein Tweet, muss man auch dazu sagen. Also es gibt keine Sanktionen, die Trump verhängt hat. Und viele zweifeln an, dass das jemals tun wird. Aber dennoch, was ist da gelaufen aus deiner Sicht?
Also ich kann das jetzt momentan nicht wirklich eruieren, weil was hinter geschlossenen Türen in Alaska passiert ist, wissen wir eben nicht. Die Russen leaken das nicht und die Amis schon gar nicht. Das Einzige von dem Treffen, was sie eigentlich wissen, ist, was Trump den europäischen Kollegen erzählt hat. Einmal in einem Telefonat. Nach dem Alaska-Treffen am gleichen Tag, also vom Flugzeug schon, hat er angerufen. Und das zweite Mal eben in Washington, am Montag im Weißen Haus. Und da hat er die Dinge ein bisschen anders dargestellt, als Lavrov sie jetzt dargestellt habe. Und ich glaube kaum, dass Lavrov jetzt lügt oder dass Putin den Trump angelogen hat. Weil auf der Flughöhe lohnt sich nicht zu lügen, weil die Lüge hat eine sehr kurze Frist in dem Fall, ja. Also, es ist eher so, dass vielleicht Trump hier taktisch agiert, ja. Aber wir wissen ja nicht warum. Entweder will er einfach nicht sagen, dieses Treffen war einfach scheiße. Der Putin gibt gar nichts her. Und das Einzige, was er willens ist, seine Forderung abzugeben, die ganzen zwei Territorien, also diese Oblast, diese Territorien Kherson und Saporizhia abzugeben und alles andere will er haben nach wie vor. Ja, Vielleicht wollte er das eben nicht sagen, vielleicht wollte er taktisieren, vielleicht hat er missverstanden. Das glaube ich auch kaum, dass er missverstanden hat, weil nicht zu verstehen. Aber man muss ja auch dann bedenken, dass er schon auch hochintelligent ist und Rubio war auch dabei. Der Außenminister Rubio ist extrem gut gebrieft, nach meinen Quellen und von dem, was ich höre, von den seinen europäischen Kollegen, mit denen er spricht, dass die Russen missverstanden haben, ist auch kaum zu glauben, weil auch erstmal die Russen werden ja nicht zulassen, dass die missverstanden werden. Weißt du, die sind ja dort, um zu verhandeln. Und denen ist wichtig, dass ihre roten Linien ganz, ganz klar werden, ja. Und du willst ja nicht so irgendwie muschig verhandeln, wenn du Putin bist und dann das alles unklar lassen, in die Luft hängen. Das geht halt nicht so, ja, auf der Flughöhe, auf der Ebene der Verhandlung. Also ich glaube, Trump hat ein bisschen taktisch agiert. Warum, weswegen, wissen wir nicht. Jedenfalls, die russische Position ist eine ganz penibel ausgearbeitete Position, die auch in verschiedenen Papieren niedergeschrieben wurde, die auch in Istanbul damals, wie du weißt, du warst ja in Istanbul, glaube ich, bei der ersten Verhandlung März, glaube ich, war das, 2022. Die haben die Position ganz, ganz protokollarisch ausgearbeitet, niedergeschrieben, schwarz auf weiß. Und die halten fest an diese Position, ja. Das Einzige, was sich geändert haben, und das ist ja keine kleine Änderung, die haben die zwei Regionen aufgegeben. Also nicht die ganzen Regionen, sondern das, was sie nicht erobern können. Aber die beharren nach wie vor, dass die ganze Oblast Donetsk bekommen haben müssen, so oder so.
Aber noch mal ganz kurz, Bojan, wir haben das im Podcast hier auch immer so besprochen und ich habe auch immer wieder darauf verwiesen, dass überhaupt nicht zu erkennen ist, dass Putin irgendwo einlenkt und dass er seine Maximalposition aufgibt, weil offenbar seine Überzeugung ist, entweder gibt ihr es mir so oder aber in 3, 4, 5 Jahren, wann auch immer, habe ich den Donbass ohnehin erobert und ich habe Zeit und das habe ich euch schon mal bewiesen. Jetzt kann man dagegen oder dafür argumentieren und sagen, na, die Wirtschaft in Russland kann auch Probleme bekommen, selbst ohne ganz harte Sanktionen der USA, beziehungsweise Sanktionen sieht das alles schwierig aus, sie würden noch sehr viel mehr Menschen verlieren, aber das ist ein anderes Thema. Was ich mich frage, was ist da jetzt gerade die Strategie? Denn wenn Putin sagt, das sind meine Maximalpositionen, da gehe ich nicht runter, warum glaubt er, dass das in irgendeiner Form verhandelbar ist mit den USA und Europa? Hat er gedacht oder denken die Russen, dass Trump ja auf alles eingehen würde, was sie wollen? Weil das wäre ja, wenn die Ukraine einfach aus dem Donbass sich komplett zurückziehen würden. Sie geben dann die gesamten Verteidigungsanlagen auf. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Das sind ja größere Städte auch im Donbass. Aber selbst nehmen wir mal an, sie würden das machen und gleichzeitig Russland sagt, ja, und es gibt auch keine Sicherheitsgarantien und keine westlichen Truppen. Das ist ja Selbstmord für die Ukraine. Also warum glaubt Putin, dass er damit durchkommt?
Also erstmal, Putin hat schon eine rote Linie zurückgezogen. Also es zeigt sich, dass er ohne dass Trump einen ganz großen Druck angewendet hat, hat Putin eine kleine rote Linie schon zurückgenommen, also eben Kherson und Saporizhia, da müssen wir immer vor Auge halten. Also die sind ausgeweicht, so hart ist die russische Position nicht. Die sind ja jetzt weil die keine ausreichende Härte auf der Gegenseite spüren, nämlich in Washington. Die glauben schon offenbar, dass mit Trump so zu verhandeln ist. Ja, Trump hat ja auch deren Argument akzeptiert, dass die Feuerpause eigentlich keinen Sinn macht, dass man zu einem Deal sofort kommen kann. Wenn es länger dauert, dann dauert es halt lange oder länger, aber dann hat man einen ganz großen Deal und dann das ist stabil und nachhaltig. Eine kurze Feuerpause wollen wir nicht eben, weil strategisch für uns ist das nicht gut. Wir gewinnen jetzt gerade auf dem Schlachtfeld, weil warum sollen wir aufhören? Diesen Argument hat Trump akzeptiert. Also so viel ist klar. Dieses Argument ist ihm im Alaska vorgetragen worden und er hat es offenbar akzeptiert, hat selber öffentlich darüber gesprochen. Also die haben schon einen Grund zu glauben, dass Trump deren Argumente akzeptiert. Andererseits aber haben sie schon auch etwas abgegeben, ohne dass Trump richtig Druck gemacht hat. Also der hat ja überhaupt keine Sanktionen eingeleitet. Der hat ja überhaupt nicht agiert in dem Hinsicht. Der hat ja sehr mächtige Optionen ja auf dem Tisch. Hat er nicht gemacht. Und das deutet doch darauf hin, dass er, wenn er tatsächlich das machen würde, würden sich die Russen vielleicht auch noch ein bisschen mehr bewegen.
Ja, das ist die entscheidende Frage, Bojan, jetzt. Das ist die entscheidende Frage.
Ich wollte nur sagen, Trump kann ja gar nicht die Ukraine zwingen, Donetsk abzugeben. Die werden das nicht machen. Also nicht mal, ich glaube, momentan kann der Zelensky nicht mal das machen. Wenn der das jetzt morgen groß ankündigen würde im Fernsehen, würde er weggeputscht. Also ich höre von ukrainischen Höhenoffizieren, dass die Donbass so nicht aufgeben, weil eben das ist der Tor zu Mitte Ukraine, ja, dass die dann in Region Dnipropetrovsk und so weiter und so fort vordrängen, weil diese fortifizierten Städten, die kann man nicht einfach so aufgeben. Die hat man 10 Jahre lang befestigt und das sind regelrechte Festungen, die man nicht kurzfristig abgeben kann. Also das ist gar nicht machbar. Und Trump hat überhaupt nichts hier, was er gegen Zelensky anwenden könnte, weil im Endeffekt werden die Europäer ein bisschen mehr Geld zur Verfügung dem Zelensky stellen und der wird weiterkämpfen.
Was bedeutet jetzt dieser Tweet? Ich weiß, das ist ganz schwer, irgendwie irgendwas reinzudeuten, was Trump tut und macht. Aber was sagen deine Quellen? Ist er jetzt irgendwann doch bereit, dann zu sagen, wir machen Sanktionen? Wird er Waffen liefern? Was ist dein Ausblick kurz?
Naja, seine Sprecher zuerst meinen, der hat einfach nur eine Tatsache dargelegt. In diesem Tweet, also es ist kein Tweet, sondern Truth nennt sich das, Wahrheit, und das ist eine eigene Social Network. Seine Sprecher haben gesagt, das ist einfach die Wahrheit, der spricht die Wahrheit, der erzählt einfach Tatsachen, der hat was notiert, was eigentlich allen bekannt ist. Biden hat keine ausreichende Bewaffnung der Ukraine zur Verfügung gestellt. Also die gehen dann nicht weiter, die erzählen ja nicht, was dann eigentlich bedeutet. Ist das eine Drohung? Werde er jetzt größere Waffenlieferungen freigeben? Also da ist null Klarheit. Ich glaube nicht, dass er auch seine engsten Berater einbezogen hat in seine sozialen Medien Postings. Weil der macht das dann tatsächlich impulsiv. Also der tweetet irgendwas und dann ist das raus in die Welt und dann muss man im Nachhinein irgendwie erklären, was er damit gemeint hat. Ich glaube nicht, dass der Marco Rubio, der Außenminister oder sonst jemand weiß, was Trump damit gemeint hat. Aber wir werden bald genug erfahren, weil es deutet alles darauf hin, dass er jetzt zurückdreht zu dieser Strategie, den Putin unter Druck zu setzen, damit er verhandelt. Weil nach der gestrigen Pressekonferenz ist es klar, dass Russland eben nicht direkt mit Ukraine auf der Top-Ebene verhandeln will. Und da ist da so, Trump ist so eine Sackgasse. Ja? Da muss er jetzt agieren, um aus dem rauszukommen.
Hochspannend, Bojan, beides, sowohl das, was du über Nord Stream weißt, die ganzen Hintergründe, dann bald als Buch. Ich kann es kaum abwarten, wenn das raus ist. Und vielen Dank auch zu deiner Analyse, was bei Trump, Putin gerade los ist. Wir beobachten das natürlich weiter, hier auch im Podcast weiterhin täglich. Herzlichen Dank, Bojan, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Paul.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.